Ja, wir sind noch im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 1 bis 10. Ich lese 2. Korinther 6, Vers 1 bis 10. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Amen. Herr Jesus, schließ uns dein Wort auf. Lass uns deine Gnade erkennen und sie in unserem Leben wirksam werden. Amen. Ja, unser Text beginnt mit einer sehr überraschenden Aussage, einer Warnung. Empfangt Gottes Gnade nicht vergeblich. Und da stutzen wir doch und fragen, ja, ist das überhaupt möglich? Wie kann das sein, dass Gottes Gnade vergeblich ist? Und da wollen wir uns nochmal an das letzte Kapitel erinnern im 2. Korintherbrief. Also für mich stellt das einen absoluten Höhepunkt dar in diesem Brief. Und dieser Höhepunkt geht ja diesem Text unmittelbar voraus. Deshalb wollen wir uns noch mal kurz daran erinnern. Vers 17, Kapitel 5. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Also für mich ist das die gewaltigste Aussage in dem Evangelium des Paulus. In Christus bin ich als Glaubender ein neuer Mensch geworden, eine neue Schöpfung. Das heißt, da ist der Schöpfer tätig geworden. Der hat in mir etwas ganz Neues erschaffen. Etwas, was vorher nicht da gewesen ist, hat er ins Leben gerufen. Ich bin jetzt nicht mehr der alte gottlose Sünder. Ich bin ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes im Sohn Jesus Christus. Habe eine völlig neue Identität empfangen in Christus. Durch den Glauben an Jesus hat Gott mich und dich in diesen Stand hineinversetzt. Das hat Gott in Christus getan. Also könnte ich immer zu drüber predigen. Glauben wir das wirklich? So, und dann die Grundlage dafür. Vers 18 und 19 in Kapitel 5. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Das kann man kaum fassen. Die Welt ist versöhnt mit Gott. Das ist für mich die gewaltigste Aussage. Also nicht nur wir, die Gläubigen, sondern die ganze Welt ist mit Gott versöhnt. Die ganze Schöpfung, der Kosmos, steht hier. Was heißt das eigentlich? Versöhnt bedeutet nach dem griechischen Wort katalasso, etwas von oben her neu ordnen. Gott hat also in Christus das Verhältnis zu seiner Schöpfung, zu sich völlig neu geordnet. Ja, in Christus, durch sein Sühneopfer am Kreuz. Das heißt, Gott sieht die ganze Welt versöhnt an, durch das Opfer seines Sohnes. Er sieht sie versöhnt, nicht mehr strafend, nicht mehr richtend. Und wir, die Gläubigen, wir dürfen diese Versöhnung im Glauben annehmen. Wir sind jeder für sich in diese Versöhnung mit Gott eingetreten. Vorher waren wir draußen, wir waren Feinde Gottes, fern vom lebendigen Gott und jetzt seine geliebten Kinder. Und er ist unser liebender Vater. Ja, das heißt versöhnt sein mit Gott. Wir sind in ein neues Verhältnis zu unserem Gott getreten. Und die Grundlage dafür ist dieser Austausch am Kreuz in Vers 21, Kapitel 5. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In Jesus wurde meine Sünde gegen die Gerechtigkeit Gottes ausgetauscht. Also für mich ist das der absolute Höhepunkt in diesem zweiten Korintherbrief. Erinnern wir uns aber nochmal an diesen ursprünglichen Zweck dieses Briefes. Paulus wollte eigentlich persönliche Dinge mit den Korinthern regeln. Er wollte Konflikte und sein gespanntes Verhältnis zu ihnen klären. Aber Paulus schweift ständig ab von diesem Thema. Und dazwischen bringt er geistliche Belehrungen und solche wundervollen göttlichen Wahrheiten. Also irgendwie ist sein Herz so voll davon, dass er gar nicht schweigen kann. Nun also zu unserem Abschnitt, der erste Punkt, vergebliche Gnade. Es scheint so am Anfang dieses Kapitels, dass Paulus jetzt wieder auf den ursprünglichen Zweck seines Briefes zurückkommt. Vers 1. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Erinnert also die Korinther, Leute, ihr habt Gottes Gnade im Höchstmaß empfangen. Ja, bezieht sich damit auf das, was er vorher gesagt hat in Kapitel 5. Denkt doch bitte daran, ihr seid eine neue Schöpfung in Christus. Der lebendige Gott hat euch mit sich selber versöhnt. Er hat eure Schuld und Sünde mit seiner Gerechtigkeit ausgetauscht. Das ist Gottes Gnade pur, die ihr empfangen habt. Ein unverdientes Gnadengeschenk. Und da sollten wir verstehen, dass Gottes Gnade nicht nur die Begnadigung ist von der Strafe für die Sünde. Das ist zu kurz gedacht. Das ist viel mehr. Gnade ist alles, was Gott tut in uns und durch uns in Christus. Was er getan hat, immer noch tut und uns schenkt. Die Gnade ist ein ständiger Strom von Gottes unverdienter Zuwendung und seinen Segnungen. Also bevor Paulus nun wieder auf diese heikleren Themen kommt, erinnert er nochmal an die Gnade und spricht diese Warnung aus. Leute, ihr habt diese Gnade von Gott empfangen. Und jetzt haltet doch mal kurz inne und überlegt, was hat die Gnade in eurem Leben bewirkt? Könnte das sein, dass ihr sie vergeblich empfangen habt? Vergeblich heißt, die Gnade hat bei euch nichts bewirkt. Wie ist sowas möglich? Die Gnade Gottes ist vergeblich, wenn man das Wort von der Versöhnung in Christus hört und es nicht für sich annimmt, nicht in die Versöhnung eintritt, sondern weiterhin in der Feindschaft bleibt gegenüber Gott, obwohl Gott schon längst versöhnt ist. Daher der Hinweis in Vers 2, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wann ist Gnadenzeit Gottes? Immer jetzt. Nämlich gerade in dem Augenblick, wo du in deinem Herzen von Gott angesprochen wirst. Reagier darauf. Und dann musst du auch jetzt reagieren. Jetzt, wo ihr das hört und lest, seid ihr von Gott angesprochen und antwortet jetzt darauf und sagt nicht, ja, ich muss mal drüber nachdenken und vielleicht später mal. Du weißt nicht, ob Gott dir später nochmal Gelegenheit gibt. Nun sagen wir, ja, ich habe doch Gottes Gnade angenommen, ist doch alles in Ordnung. Jesus gibt uns mit diesem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, was wir gehört haben, in der Schriftlesung ein anschauliches Beispiel, was sich auch an uns richtet. Einem Menschen, der völlig überschuldet ist, werden die Schulden in Millionenhöhe erlassen. Muss ich nicht zurückzahlen. Ja, dann würden wir sagen, das ist Gnade. Und dann geht dieser Mensch zu seinem Mitknecht, der ihm eine kleine Summe schuldet, ein paar Euro, und fängt an, bei ihm diese kleine Summe einzutreiben, auf eine sehr rüde Art und Weise. Ja, warum denn nicht? Hat doch das Recht dazu, oder? Ja, dieser unbarmherzige Knecht pocht auf sein Recht. Obwohl er gerade selber Gnade empfangen hat. Die Gnade hat bei ihm offenbar nichts bewirkt. Es gibt keine segensreichen Auswirkungen dieser Gnade in seinem Leben, nämlich dass er auch mit seinem Mitknecht gnädig verfährt. Er bleibt einfach der Alte. Jetzt fordert er sein Recht ein, treibt die Schulden ein und dann bekommt er sein Recht. Aber anders als gedacht. Er bekommt Gerechtigkeit für seine eigene Schuld, die er jetzt in voller Höhe abtragen darf. Und so geht's, wenn man auf sein Recht pocht. Also das heißt nicht, dass Gott seine Begnadigung revidiert, sondern man räumt dem Feind Gottes, dem Verkläger, das Recht ein, Genugtuung zu fordern, auch für die eigene Schuld. Und das passiert dann. War die Gnade vergeblich? Ich habe sie empfangen, aber sie hat nichts bewirkt in meinem Leben. Und da fragt Paulus, ist das vielleicht euer Problem, liebe Gemeinde in Korinth? Jetzt kommt der zweite Punkt, das Leben in der Gnade. Jetzt geht Paulus wieder zu dem Konfliktthema über, Vers 3. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Also von diesen Höhepunkten der Gnade im 5. Kapitel steigen wir jetzt wieder in die Niederungen unserer menschlichen Existenz hinab. Paulus sagt, ja, ich will keinen Anstoß geben, klar. Da sind sie aber wieder, die Konflikte. Da hat jemand Anstoß an uns genommen, hat sich ja über uns geärgert. Das sind vielleicht enttäuschte Erwartungen. Da wurde jemand zu wenig beachtet. Jemand fühlt sich ungerecht behandelt, ist jetzt verletzt und beleidigt. Anstoß. Und jetzt fängt der Paulus nicht an, sich für alles Mögliche zu rechtfertigen und zu erklären. Sondern er gibt den Korinthern erstmal einen Einblick in sein Leben und seinen Dienst. Ja, er spricht hier nicht nur von sich, sondern in Wir-Form. Das heißt, er bezieht auch seinen Mitarbeiter Timotheus mit ein. Und deshalb denke ich, wir dürfen auch uns da mit einbeziehen. Das gilt nicht nur für den Apostel. Und nun sagt Paulus, ich bemühe mich ja, Anstöße zu vermeiden. Ich weiß, das fällt negativ auf meinen Dienst zurück. Aber Konflikte lassen sich nicht immer vermeiden. Leider. Wir sind in einer gefallenen Welt und ja, wir müssen damit umgehen. Und jetzt kommt eine lange Aufzählung von den Umständen, die den Dienst von Paulus und seinen Mitarbeitern begleiten. Er beginnt mit seinen unmittelbaren Lebensumständen, Vers 4 und 5. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, im Fasten. Also das klingt ja alles ziemlich unerfreulich. Bedrängnisse, Nöte, Ängste. Ja, davon ist sein Dienst begleitet. Da kommt noch Verfolgung dazu, Inhaftierung, Misshandlung. Sein Dienst ist mühsam, entbehrungsreich, oft sieht man keine Ergebnisse. Ja, müssen wir alles aushalten. Was ist da mit der Freude? Mit Erfolg, wo haben wir Bestätigung für unsere Arbeit? Wo ist Lob und Anerkennung der anderen für unsere Mühe? Wie kann man solche belastenden Arbeitsbedingungen nur aushalten? So eine Stelle würden wir sofort kündigen. Und die Antwort ist nur durch die Gnade Gottes. Weil wir Begnadigte sind, können wir auch mit unseren Umständen gnädig sein. Wir können das ertragen, weil wir auf unsere vermeintlichen Ansprüche verzichten. Denn wir haben unser Recht an uns selber, an Gott abgegeben. Wir vertrauen nur noch auf seine Gnade. Und deshalb, sagt Paulus, kann er mit seinen Umständen gnädig sein. Ja, ist auch die Frage an uns, können wir mit unseren persönlichen Lebensumständen, wie sie auch sein mögen, gnädig sein? Oder hadern wir mit unseren Umständen? Klagen Gott oder Menschen an, ich bekomme nicht, was mir eigentlich zusteht. Ich rebelliere, weil es nicht nach meinen Vorstellungen geht. Das ist ich-bezogenes Anspruchsdenken. Und das ist eigentlich der sicherste Weg, um die Gnade Gottes zu neutralisieren. Und für die Seele gibt es da nur eine Richtung, nämlich abwärts in die Dunkelheit. Aber Paulus lebte versöhnt mit seinen widrigen Umständen. Er nahm das aus Gottes Hand. Er erwartete alles von seinem Gott und rechnete mit der Gnade Gottes, dass er daraus irgendwas Gutes macht. Das ist Leben in der Gnade. Nun der nächste Punkt, die Herausforderungen an den Charakter eines Dieners Gottes. Vers 6, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Ja, Keuschheit, also er meint sicherlich das nicht nur in geschlechtlicher Hinsicht, sondern generell als Mäßigung, Zurückhaltung, Bescheidenheit. Also das Gegenteil von Anspruchsdenken und Bedürfnisorientierung. Meine Bedürfnisse, die müssen erfüllt werden. In Erkenntnis. Man erwartet von uns als Mitarbeiter, dass wir Gott in besonderer Weise kennen. Langmut. Immer geduldig sein, alles ertragen, nie sich aufregen. Freundlichkeit. Immer freundlich sein. Nie ärgerlich, nie genervt, nie ungeduldig. Ja, das klingt schon fast ironisch. Ja, wie soll denn das gehen? Kann ich nicht. Nee, kann ich wirklich nicht. Kannst du auch nicht. Aber die Antwort steht auch da, im Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann es. Er allein. Und das Resultat ist die ungeheuchelte Liebe, also die wahre, echte Liebe. Und das kann doch nur Gott, die Quelle aller Liebe, wirken. Ja, woher wollen wir sonst Liebe nehmen? Also ich habe keine Liebe. Und diese Erkenntnis, ich kann es nicht, die finde ich ungeheuer befreiend. Die versöhnt uns auch mit unserer eigenen Unzulänglichkeit, unserer Unvollkommenheit. Das ist genau das Gegenteil von Perfektionismus und Leistungsdenken. Wenn ich nur hart genug an mir arbeite, dann werde ich das schaffen. Das ist Ungnade. Versuchen wir immer noch ein guter Christ zu sein. Ich sag dir, lass es. Du schaffst es nicht. Wählen wir das Leben in der Gnade. Gott, er allein, er formt deinen und meinen Charakter durch den Heiligen Geist. So, der nächste Punkt. Die Grundsätze eines Dieners, Vers 7. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und Linken. Was sind die Grundsätze meines Dienstes? Dass ich Erfolg habe, Gemeinde wächst, viele sich bekehren, dass ich viele Gemeinden gründe, was zu einem Ruf als berühmter Prediger oder Pastor führt. Ja, also das sind die Grundsätze des Ehrgeizes. Also Paulus gibt sich hier sehr bescheiden in seinen Grundsätzen. Im Wort der Wahrheit. Er sagt, das ist meine Grundlage. Die ist unveränderbar, die ist nicht verhandelbar. In der Kraft Gottes. Nein, nicht in meinem Können, mit meiner Erfahrung. Durch die Waffen der Gerechtigkeit, nämlich die, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Da denkt man natürlich an die geistliche Waffenrüstung. Den geistlichen Kampf können wir nur mit diesen Waffen führen. Denn es ist kein Kampf auf einer menschlichen, innerweltlichen Ebene gegen Fleisch und Blut, sondern der findet im Unsichtbaren statt, im Jenseitigen, gegen die Mächte der Bosheit. Und wir führen diesen Kampf nur durch diese Waffen der Gerechtigkeit. Ja, rechte Hand, linke Hand. rechte Hand das Schwert als Angriffswaffe. Das ist das Wort Gottes. So, das sprechen wir. Es steht geschrieben. Das ist die Angriffswaffe. Und linke Hand haben wir den Schild als Abwehr. Ja, das ist der Glaube. Das absolute Vertrauen in dieses Wort. Paulus sagt, ich verwende keine menschlichen Methoden des Erfolgs, irgendwelche Mittel, um Menschen zu beeinflussen, um Macht über sie auszuüben. Nein, nur das, was Gott mir als Werkzeug gegeben hat. Die Gnade meines Gottes genügt. Ja, also worauf beruhen die Grundsätze für meinen Dienst? Wieder nur auf der Gnade. Noch ein Punkt. Der Diener Gottes und die Meinungen anderer, Vers 8, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig. Was denken die Leute über mich? Wir kreisen oft ständig um diese Gedanken. Finden die anderen mich jetzt toll? Ärgern sie sich gerade über mich oder bin ich ihnen egal? Man kann sich ständig um solche Gedanken drehen. Ist nur noch mit sich und seiner Außenwirkung beschäftigt. Aber Paulus sagt, also bei den Meinungen der Menschen über mich ist da so ziemlich alles vertreten. Die einen, die finden mich ganz toll und heben mich in den Himmel. Die anderen finden mich furchtbar und halten mich sogar für einen Verführer und einen Sektierer. Ja, wie kommt man mit sowas klar? Paulus ist das einfach egal. Es interessiert ihn nicht. Aber was interessiert ihn? Dass er vor Gott wahrhaftig ist. Wie sieht Gott mich? Wie Gott mich sieht, das ist die Realität, nicht wie die Menschen mich sehen. Nur das ist mir wichtig. Die Meinungen der Menschen, die ändern sich. Mal so, aber Gott allein kennt die Wahrheit über mich. Auch das ist Leben in der Gnade, wenn wir frei sind vom Urteil und Meinung der Menschen über uns. Das ist befreiend. Und der letzte Punkt. Extreme Gegensätze. Vers 9 und 10. Als Unbekannte und auch wohlbekannt. Als Sterbende und siehe, wir leben. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Als Betrübte, aber immer fröhlich. Als Arme, die doch viele reich machen. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Jetzt zählt er verschiedene Punkte auf in seinem Leben, die eines gemeinsam haben. Die sind sehr gegensätzlich. Ja, widersprüchlich. Der Mensch sehnt sich eigentlich nach Harmonie, nach Ausgeglichenheit, nach Beständigkeit. Aber jetzt ist der Dienst für Gott genau das Gegenteil. Lauter spannungsgeladene Gegensätze, über die man sich pausenlos aufregen könnte. Unbekannt und wohlbekannt. Und von niemand geschätzt, von den meisten missverstanden. Aber vor Gott und den Gläubigen offenbar. Sterbend und doch lebend. Wir sind ständig der Todesgefahr ausgesetzt, aber immer irgendwie davongekommen. Misshandelt, aber nicht getötet. Wir werden ständig gebeutelt, aber wir sind nicht unterzukriegen. Wir sind Betrübte, aber immer fröhlich. Ja, wir kennen das Hoch und Tief unserer Gefühle. Aber die Freude in Gott überwiegt. Sind die Armen, die viele reich machen. Also bei den heutigen erfolgreichen Wohlstandspredigern müsste man sagen, die Reichen, die viele arm machen. Nichts haben und doch alles besitzen. Was ist mein Reichtum? Jesus allein. Das ist also das Leben eines Paulus und seiner Mitarbeiter, was er im Dienst für den Herrn führte. Was für ein gesegnetes Leben in der Gnade. Gottes Gnade und Gottes Geist haben Jesus in ihm auf diese Weise geoffenbart. Sein Leben stellte bis in alle Einzelheiten hinein einen Kommentar zu seinem Dienst dar. Ja, das war weit mehr als nur geduldig ertragen, aushalten von schwierigen Umständen. Ha, da muss ich halt durch. Es war eine lebendige Offenbarung der Gnade Gottes. Paulus lebte durch die Gnade. Er war sich selber gestorben, seinem Ich, und er lebte in Christus und für Christus. Und das dürfen wir auch. Und deshalb kann Paulus bekennen in 1. Korinther 5, Vers 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Sein Leben war wirksame Gnade, nicht vergebliche Gnade. Und das dürfen wir sehen, dass wahres Christentum eine Wirklichkeit ist. Und es ist lebendig, es ist nicht nur eine Lehre. Ja, das ist auch nicht an das Amt eines Apostels gebunden. Jedem von uns möchte Gott das schenken. Der dritte Punkt, die befreiende Gnade. Und jetzt wendet sich Paulus wieder an seine Adressaten in Korinth. Vers 11 und 12. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Jetzt hat Paulus in den vorangegangenen Versen die ungeheure Weite seines Herzens gezeigt, die Gottes Gnade in ihm bewirkt hat. Er war nicht bitter wegen seines spannungsgeladenen Lebens. Er war auch nicht bitter wegen irgendwelcher Vorkommnisse, die früher mal gewesen sind in Korinth. Aber jetzt sieht er die Not der Korinther. Er sieht ihre Engstirnigkeit, ihre Seelen, die geistlich ausgezehrt sind. Die ganze Not darin, weil sie so verengt sind auf die Konflikte und die Spannungen, auf enttäuschte Erwartungen, vergangene Auseinandersetzungen, zwischenmenschliche Reibungspunkte, die da noch sind, das insgesamt gestörte Verhältnis. Ihre eigentliche Not ist die Enge ihres Herzens, ja, durch Mangel an Gnade. Es lag nicht an Gott, hat die Gnade reich über sie ausgegossen. Aber dass Paulus jetzt versucht, das ganze Konglomerat von Konflikten zu entwirren, versucht er ihren Blick zu weiten und sagt, indem er zeugnishaft darstellt mit seinem Leben, was die Gnade Gottes bewirkt. Denn die Gefahr besteht, dass die Korinther oder auch wir die Gnade vergeblich empfangen haben, wenn sie nicht zu den segensreichen Auswirkungen und Ergebnissen im Leben führt, wozu Gott sie gegeben hat. Und nun gipfelt das Ganze in dem Appell, Vers 13, vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Also Paulus sagt, jetzt seid bitte nicht so engherzig. Ja, wir sagen kleinkariert dazu. Passt ganz gut. An allem rumnörgeln, jedes Detail überbewerten, eine perfekte Welt erwarten und einfordern. Hört doch mal auf damit. Seid doch nicht nur auf das eigene bedacht. Beharrt nicht nur verbissen auf eure Sicht der Dinge und fordert rechthaberisch eure Sicht ein. Jetzt lasst euren Blick mal weiten durch die Gnade Gottes. Ja, schaut mal meine Situation an, als Mitarbeiter Gottes, womit ich konfrontiert bin. Und jetzt geht mal ein Stück weit in meinen Schuhen. Und jetzt setzt das mal in Relation zu euren Vorwürfen und Befindlichkeiten. Und dann seid gnädig mit mir, so wie Gott euch auch gnädig ist. Ja, vielleicht habe ich jemand geärgert, Anstoß erregt. Kann sein. Die Einzelheiten vergessen wir jetzt mal. Macht bitte mal endlich einen Schlussstrich unter eure ganzen Vorwürfe, Anklagen, beleidigt sein. Vergesst diese alten Geschichten. Lasst euch davon befreien. Bedenkt doch, welche Gnade ihr von Gott empfangen habt. Jetzt lebt in dieser Gnade und jetzt seid auch mit mir gnädig. Wenn nicht, dann habt ihr sie vergeblich empfangen, für nichts. Ja, jetzt sind wir wieder beim unbarmherzigen Knecht. Der hat genau das gemacht, was der Gnade entgegengesetzt war. Er hat auf seinem guten Recht beharrt. Das Ergebnis war Ungnade, tiefstes Elend. Ja, bei uns nicht anders. Es ist schlimm, bei anderen Schulden einzutreiben. Ich meine jetzt nicht Geld. Wir können auch andere Dinge eintreiben. Du schuldest mir Zuwendung. Du schuldest mir Liebe und Anerkennung. Du hast mir Genugtuung zu leisten für erlittenes Unrecht. Die Gnade ist das Gegenteil von auf seinem Recht beharren, sondern den anderen loslassen, freigeben. Das ist eine Befreiung. Das ist eine Befreiung für mich selber. Und das führt zu wahrer Freiheit und wahrer Freude in Christus. Und so bewirkt die Gnade die segensreichen Auswirkungen, die sie in unserem Leben bewirken will. Die Gnade befreit und versöhnt. Sie versöhnt mit Gott, sie versöhnt mit dem Nächsten und mit den Umständen. Leben wir versöhnt? Wenn nicht, dann dürfen wir Jesus den Mangel an Gnade bekennen. Er füllt all unseren Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Amen. Amen.